Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, die Erwartung des jüngsten Gerichts hat Christen immer beschäftigt oder auch fasziniert. Wer zum Beispiel eine mittelalterliche Kirche sich anschaut, wird draußen an den Kirchentoren und auch innen im Innenraum Bilder sehen über das Endgericht. Das Endgericht. Dort sieht man zur Rechten die Engel, die die Gerechten in den Himmel tragen, zur ewigen Seligkeit. Auf der Linken sieht man die Teufel, die die Ungerechten in die Hölle reißen, zu ewiger Verdammnis. Und in der Mitte sitzt Christus auf dem Richterstuhl, sein Wort wie ein zweischneidiges Schwert in seinem Mund. Zwei Urteile, ewiges Leben oder ewige Verdammnis. So wird das dargestellt. So schrecklich diese Bilder und Szenen sind, wer sie im Museum sieht oder auch in einer Kirche direkt, kann ja auch erschrecken. Andererseits hat es auch etwas Befremdliches. Ich muss sich daran erinnern, dass im Mittelalter Menschen Hoffnung hatten. Hoffnung auf das Weltgericht. Das sind Bilder der Hoffnung damals gewesen. Und zwar Hoffnung der Opfer der Weltgeschichte. Hoffnung der Opfer. Wo die göttliche Gerechtigkeit eines Tages siegen wird über die Unterdrücker. Es sind täterorientierte Szenen, wenn ein göttliches Strafgericht dargestellt wird. Und diese mittelalterlichen Gerichtsbilder haben mir wirklich Angst und Schrecken verbreitet. Und wie lange sie das getan haben, ist es noch gar nicht so lange her. Angst und Schrecken. Weil Menschen Trost und Rettung im Schoß der Kirche und durch die Gnadenmittel der Kirche erlangen sollten. Da gab es dann die verheißene Rettung, da gab es dann die Versprechen gegen das Verderben und die Verdammnis. Auch die Reformation hat darin eigentlich ihren Ursprung. Da gab es Gewissensnöte, die Angst vor dem Weltgericht, Katastrophen, was wird aus mir, wenn Gott als Richter erscheint? Und Martin Luther hatte eine entscheidende Frage, die dann auch zu seiner Umkehr und zur Reformation führte. Die Frage war, wie bekomme ich einen gerechten Gott? Wie bekomme ich einen gerechten Gott? Denn er merkte, seine Taten und Leistungen, sein Theologiestudium und seine Aufgaben in der Kirche reichten nicht mehr aus. Wie erhalte ich einen gnädigen Gott? Das Ganze in Erwartung des Gerichts. Eine bedrohende und einschüchternde Botschaft. Und dann gab es diese große Entdeckung in der Reformation. Da gibt es auf einmal die befreiende Botschaft vom Evangelium, von der Liebe Gottes, von der guten Nachricht. Und durch das Evangelium wird auf einmal rechtfertigender Glaube erkennbar. Glaube ist das, was zählt und wichtig wird. Und seit der Reformation wurde es eben Zeit, das Evangelium, auch die gute Nachricht vom Gericht Gottes zu entdecken. Die Freude an der kommenden Gerechtigkeit Gottes. Wie ist nun der Ausgang des jüngsten Gerichts zu beschreiben? Wenn man die Bibel liest, findet man kein einheitliches Bild, stelle ich fest. Natürlich haben wir unsere Prägungen durch unsere christlichen Hintergründe, aber es gibt kein einheitliches Bild. Gibt es da vielleicht den doppelten Gerichtsausgang, wo die Gläubigen eben in den Himmel kommen zur ewigen Seligkeit und die Ungläubigen höllische Qualen erleiden müssen? Solche Szenen gibt es in der Bibel. Himmlische und höllische Perspektiven. Mir fällt auf, dass diese Perspektiven noch eng verbunden sind mit der Gottesfrage. Ist Gott der Schöpfer oder der Richter? Ist Gott der Schöpfer, der mit seinen Geschöpfen, also mit uns, in das Leben geht, in den Tod geht und in die Auferstehung geht? Oder ist Gott der Richter, der den Geschöpfen gegenüber scheinbar unbeteiligt ist und sie schaffen lässt, dass sie selig werden oder in die Verdammnis kommen? Mit dem Ziel, sie freizusprechen oder zu verdammen. Ist das jüngste Gericht, also wenn ich die Bibel lese, das letzte, also so die große Endabrechnung, wo jeder seine Rechnung präsentiert bekommt, die Sünder und die Heiligen? Oder geht es im Gericht darum, dass Gott eine neue Welt schafft, mit bleibender Gerechtigkeit, ohne Sünde und Schuld, mit ewigem Frieden? Geht es auch darum? Auch solche Bilder gibt es ja in der Bibel. Wir begegnen also in dieser Frage, wie ist es denn mit dem jüngsten Gericht? Einer der umstrittensten und auch irritierendsten Fragen der Bibel. Was sagt Paulus dazu? Ich möchte dazu diesen Predigttext verlesen, nach der Übersetzung der Basisbibel, und den vier Fragen nachgehen, die da hervorgehoben sind. Ich lese mal vor. Paulus sagt, was sollen wir noch mehr sagen? Es ist Römer 8, Abvers 31. Was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott auserwählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer wird das Urteil sprechen? Jesus Christus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde, der an der rechten Seite Gottes sitzt und der für uns eintritt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung? Schließlich heißt es ja in der Heiligen Schrift, deinetwegen bedroht man uns täglich mit dem Tod. Wir werden behandelt wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Doch aus all dem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Und dann sagt Paulus, ich bin überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod, auch nicht das Leben. Keine Engel und keine unsichtbaren Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges. Doch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von all dem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Paulus stellt am Anfang zwei entscheidende Fragen. Was sollen wir noch mehr sagen? Er ist mit seinen Argumenten und seinen Bedenken am Ende. Und fragt dann, wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Die erste Frage heißt für mich Sprachlosigkeit. Ihm fehlen die Worte. Was sollen wir noch mehr sagen? Und dann eine starke Frage. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Mir fällt auf, da ist wenig vom Triumphalismus zu spüren. Dieser Vers ist auch wenig für geistliche Kampfführung geeignet, auch wenn er dazu verwendet wird. Er ist auch nicht geeignet, um sich über andere zu erheben und besser zu sein. Es ist eher eine demütige Frage, die Gott und Mensch den richtigen Platz zuweist. Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Und die Antworten, die Paulus dann gibt, haben ein Stück himmlischer Perspektive. Das sind keine Antworten der Selbstsicherheit, wo man auf sich selber baut und auf sich selbst und seine Leistung sich verlassen kann, sondern hier spricht Glaubensgewissheit. Glaubensgewissheit, die Folgen hat über dieses Leben hinaus. Schauen wir mal hin. Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Was steckt dahinter? Mir fällt erstmal auf, das ist eine Warnung, nicht über andere zu urteilen, sie zu verdammen und zu richten, sich gegen sie zu stellen. Ich bin froh, dass ich über keinen Menschen urteilen muss. Diese Verantwortung kann ich gar nicht tragen. Sondern das Ganze ist ein Zuspruch. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Und diese Frage oder diese Aussage fordert heraus, unser Bild von Gott zu überdenken. Wer ist Gott eigentlich für uns? Wenn Gott für uns ist, wer ist Gott für uns? Ist Gott wirklich für uns? Welche Argumente dafür haben wir eigentlich? Mir fällt auf, dass Paulus argumentiert, aber nicht mit dem, was man erwarten würde. Er argumentiert nicht mit sich selbst und seinem vorbildlichen Christsein. Er argumentiert auch nicht mit seinen Leiden, die einer erdulden muss, um wirklich einen Gott zu haben, der für ihn steht. Er argumentiert nicht mit einem moralisch einwandfreien Leben. Er argumentiert nicht mit humanistischen Ideen und Idealen. Er argumentiert nicht mit christlicher Sozialisation. Man wird eben Christ aus Tradition und Generation. Er argumentiert auch nicht mit Kirchenzugehörigkeit. Auch nicht mit den Sakramenten. Das könnte er ja auch machen. Oder er argumentiert auch nicht mit irgendwelchen Bußleistungen. Das sind keine Argumente als Antwort auf diese Frage. Paulus argumentiert anders. Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Ist die Frage. Und er verweist mit seiner Antwort auf eine Person, auf Jesus Christus, den Immanuel, den Gott mit uns, Jesus Christus. Darin liegt die Antwort auf die Frage, wer kann sich noch gegen uns stellen? Und Jesus Christus ist es nicht, aber er ist die Antwort. Gott mit uns, Gott für uns. Er stellt sich nicht gegen uns. Und Gott sorgt selbst dafür, dass es für uns Menschen eine himmlische Perspektive gibt. Denn er zeigt ja den Weg Gottes mit den Menschen auf, an Jesus Christus, seinem Sohn. Der wird nicht verschont. Der wird für uns alle, sagt Paulus, also wirklich für jeden Menschen, nicht nur für die Frommen, in den Tod gegeben. Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Wir gehen auf Weihnachten zu, erinnern uns daran. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und er wird uns alles andere schenken. An der Stelle ist im Griechischen das Wort für Gnade, Charis, klingt dadurch. Gott ist gnädig, dahingegeben und nicht verschont. Für uns alle heißt, an unserer Stelle, normalerweise hätten wir das Urteil verdient. Aber wenn ihn, den Jesus, dieses Schicksal traf, sind wir vor diesem Schicksal als normale Menschen nicht ausgenommen. Wenn selbst den Sohn Gottes dieses Schicksal traf, können wir dem nicht entgehen. Ein Gott, der gegen uns steht, mit Recht, weil wir Sünder sind, wird zu einem Gott für uns durch Jesus Christus. Also aus einer eigentlich höllischen Perspektive wird eine himmlische Perspektive. Das Geschenk, ich sagte es schon, ist die Gnade Gottes. Und in dem, was Jesus Christus getan hat, wird deutlich die Übermacht der Gnade Gottes. An anderer Stelle im Römerbrief sagt Paulus, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da gibt es entsprechende Folgen. Das Gericht, die Verurteilung, verloren sein, eigentlich eine höllische Perspektive. Sagt er aber weiter, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Das heißt, die Frage ist und die Folge ist nicht, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, sondern wie beschenkt Gott uns eigentlich mit seiner Gnade? Wie beschenkt sind wir? Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Das ist doch eine großartige Nachricht. Die zweite Frage, die Paulus hier stellt, lautet ja, wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott selbst auserwählt hat? Wer kann aber Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott selbst auserwählt hat? Die Antwort lautet, nicht einmal wir selbst können das. Nicht einmal wir selbst können Anklage gegen uns erheben, wenn Gott uns auserwählt hat. Nicht einmal wir selbst können Anklage gegen uns erheben, wenn unser Gewissen uns verklagt. Wenn wir an unserem Heil zweifeln, wenn wir an unserer Seligkeit zweifeln, wer kann Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott selbst auserwählt hat? Nicht einmal wir selbst können das, weil Gott sich schon längst entschieden hat für uns, für jeden von uns, für unser Heil. Anders gibt es keine Heilsgewissheit, als zu wissen, dass Gott sich schon längst für uns entschieden hat. Dass noch nicht mal wir selbst uns anklagen können. Das heißt, unser Heil hängt nicht von irgendwelchen Anklagen ab, die gegen uns erhoben werden, sondern unser Heil hängt davon ab, dass Gott für uns ist. Gott ist für uns. Aber wie ist das mit den Auserwählten? Mir fällt auf, dass Paulus viel von uns und wir spricht. An dieser Stelle aber nicht. Er spricht von den Menschen, die Gott auserwählt hat. Das heißt, er spricht scheinbar nicht nur von mir. Er spricht also nicht von unserer Wahl, die wir treffen, und unserer Entscheidung über uns und andere. Paulus spricht nicht exklusiv, indem er Dinge ausschließt und Menschen ausschließt, sondern inklusiv, weil Gottes Handeln und seine Gnade weiter reicht, als wir denken. Gottes Gnade schließt ganz viele ein. Und nicht wir sind das Maß aller Dinge. Gott setzt seine Maßstäbe und erklärt Menschen für gerecht. Vor diesem Hintergrund ist vielleicht auch Johannes 3, Vers 16 mal interessant. Da heißt es ja, also hat Gott die Welt geliebt. Dann geht es ja weiter. Wer weiß, wie es weitergeht? Ja, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Vers, den kann man sich gut merken. Ganz wichtig. Schlüsselvers. Mir fällt auf, dass Gott die Welt geliebt hat, nicht nur die Glaubenden. Also hat Gott die Welt geliebt. nicht nur die Glaubenden. Muss ich mich immer wieder daran erinnern. Für mich gilt der Vers ja schon längst, aber gilt auch für jeden anderen. Finde ich toll. So eine tolle Einladung. Großartig. Und wo geschieht eigentlich die große Wende vom Unheil zum Heil? Wann und wo passiert das? Wo geschieht die große Wende im Leben eines Menschen vom Unheil zum Heil? Ich glaube, sie ist schon längst geschehen. Am Kreuz von Golgatha. Das Kreuz erinnert uns jeden Sonntag daran. Diese Wende vom Unheil zum Heil hat schon längst stattgefunden, als Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Die Wendung vom Unheil zum Heil geschieht nicht erst in der Stunde unserer Bekehrung, unserer Glaubensentscheidung. Aber da wird es erfahrbar, das Heil. Das heißt, unser Glaube ist die persönliche Erfahrung, dass wir dieses Heil empfangen können. Dass wir diese Wende, dass wir daran teilhaben können. Aber nicht die Wende selbst. Das heißt, nicht mein Glaube schafft mir das Heil, sondern das Heil schafft mir den Glauben. Nicht mein Glaube schafft mir das Heil, so viel Glauben kann ich gar nicht als Mensch, sondern das Heil schafft mir den Glauben. Und wenn dieses Heil in Christus mir ständig begegnet, ich mich darauf verlasse, dann stärkt das meinen Glauben und prägt meinen Glauben. Das ist der Glaube an den Jesus Christus, der gestorben ist, der eigentlich eine höllische Perspektive hatte, Jesus selbst. Hinabgestiegen ins Reich des Todes. Das steht ja auch im Glaubensbekenntnis zu Recht. Und gleichzeitig ist der Glaube an den auferstandenen Christus. Da ist die himmlische Perspektive. Es bleibt also nicht beim Unheil. Der Wandel geschieht vom Unheil zum Heil. Und Gott entscheidet sich soeben für uns und unser Heil. Anders gibt es keine Heilsgewissheit. Dritte Frage: Wer wird das Urteil sprechen? Wir haben ja vorher festgestellt, niemand kann sich gegen uns stellen. Gott wird uns alles schenken und Gott selbst erklärt die Menschen für gerecht. Und dennoch, wer wird das Urteil sprechen? Wird es ein Urteil geben? Ich habe da bei Karl Barth folgendes Zitat gefunden. Er sagt an dieser Stelle im Römerbrief: Anklage ist ja erhoben zu jeder Zeit, zu jeder Beziehung gegen jeden Menschen. Der Mensch Gott gegenüber, wie er je und irgendetwas anders sein soll, der Mensch Gott gegenüber, wie sollte er je und irgendetwas anderes sein als der Angeklagte? Verurteilt sind wir, indem wir an Jesus Christus gemessen mit ihm dahingegeben sind. Tod am Kreuz war nämlich ein Urteil. Also es wird ein Urteil gesprochen, es wird ein Gericht geben und Jesus Christus ist dabei unverzichtbar. Als der, der an der rechten Seite Gottes sitzt, eine machtvolle Position, der Stellvertreter des Herrschers saß damals an der rechten Seite. Als der, der auch uns kennt, die Gläubigen, die Bekehrten, die Tätigen, die Überzeugten, die Begeisterten und die Orientierten, so hat Karl Barth die Menschen, die an Jesus glauben, beschrieben. Die werden das erleben. Und Jesus Christus tritt für uns ein, indem er Nein zur Sünde sagt und Ja zum Sünder. Weil Gott die Sünde hasst und nicht den Sünder, weil er den Sünder liebt und nicht die Sünde. So hat Augustin das mal formuliert. Dass Gottes Gericht trennt die Sünde von der Person. Gottes Gericht verurteilt sehr wohl die Sünde, spricht aber die Person des Sünders, also mich, frei. Jesus Christus tritt für uns ein. Dazu hat Gott seinen Sohn geschenkt. Damit wird er uns auch alles andere schenken. Und schließlich die vierte Frage. Wer kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Wer kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Ich glaube, nicht mal wir selbst. Wir selbst können das nicht. Wir können zwar Christus vergessen, aber von Gottes Liebe wird uns niemand trennen können. Obwohl Paulus viele Optionen und Möglichkeiten nennt. Die René hat es ja im Kinderbeitrag auch aufgezeigt, das, was der Paulus an Erfahrungen hatte. Es waren alles gute Argumente, an der Liebe Gottes zu zweifeln und den Glauben aufzukündigen. Viele Möglichkeiten, Argumente. Da sind Gefühle, Emotionen, reale Bedrohungen, Existenzangst und Lebensgefahr. Das alles war ja Paulus nicht fremd, als er das schrieb. Das alles ist auch Gott heute noch bekannt. Einiges davon kommt auch in unserem Leben vor. Nichts wird bagatellisiert. Aber nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Sogar nicht der Tod und auch nicht das Leben. Das sind doch himmlische Perspektiven, von denen wir leben können. Und wie bekommen wir diese Perspektive? Damit möchte ich schließen. Ich glaube, diese Perspektive, diese himmlische Perspektive, diese Sichtweise auf den Himmel wird von Gott selbst geschenkt. nicht durch uns erworben. Bei aller Erkenntnis, bei allen Bemühungen kommen wir nicht in den Himmel von uns aus, sondern Gott schenkt uns und öffnet uns den Himmel. Das ist so die Übermacht der Gnade Gottes. Nicht eine Schicksalsmacht, die irgendwie über jeden Menschen kommt oder wo eine Zwangsmacht über jeden kommt und Zwangsgewalt, die über einen Menschen bestimmt, also eine Allversöhnung, könnte man das auch nennen, sondern es liegt an Jesus Christus. Das ist der Punkt. Es liegt an der Liebe Gottes, die uns Menschen durch das Evangelium, also durch Kreuz und Auferstehung, zum Glauben ruft und zur freien Entscheidung lockt. Gott rettet uns Menschen nicht, indem er jeden ungefragt überwältigt, obwohl seine Liebe überwältigend ist. Ja, Gott überwältigt durch Überzeugung. Das ist überwältigend. Gott hat seinen Sohn ja nicht verschont, sagt Paulus, aber er respektiert auch unsere freie Entscheidung, unseren Glauben und auch unseren Unglauben. Gott respektiert das. Und Gott nimmt unsere Glaubensentscheidungen ernst. Und dabei entscheidet sich Gott für den Menschen und dessen Heil, also für mein Heil. Und wenn dieses Heil, was Gott schenkt, in mir den Glauben schafft, dann ist der Glaube doch echt eine himmlische Perspektive, oder? Und die kann man teilen miteinander. Und ich möchte mit Paulus schließen, ihm das letzte Wort hier geben. Er sagt, ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod, auch nicht das Leben. Keine Engel und keine unsichtbaren Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Überirdisches oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von all dem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Jesus Christus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Amen.